Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus die Mutter und den Jünger, den er liebte, beieinander stehen sah, sagte er zur Mutter: Frau, schau, er ist jetzt dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Schau, sie ist jetzt deine Mutter. Von jener Stunde an nahm sie der Jünger bei sich auf.
Das Johannesevangelium ist ein ganz besonderes. Wir haben es in den letzten Gottesdiensten immer wieder gehört. Es hat eine eigene Sprache. Es hat andere Bilder, ist hinter- und tiefgründiger. Jesus wird eher gezeichnet wie ein griechisch gebildeter jüdischer Weiser. Die Gemeinde, an die sich Johannes wendet, sie lebt im Ostjordanland, im heutigen Syrien, etwa in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts nach der Tempelzerstörung. Es war eine Gemeinde in ganz großer Bedrängnis, von den eigenen jüdischen Brüdern und Schwestern als Ketzer eingeschätzt und aus der Synagoge ausgeschlossen. Das heißt, diese Christen und Christinnen waren wirtschaftlich, sozial und persönlich verstoßen. Sie blieben ohne den Schutz der Synagoge. Sie blieben aber auch ohne den Schutz der sich ansonsten gerade entwickelnden kirchlichen, christlichen Amtskirche. Solche Strukturen hatte und wollte die johannäische Gemeinde nicht haben. Sie betrachteten sich eher als Freunde und Freundinnen. Da ist es kein Wunder, dass das Thema Angst und Bedrängnis in diesem Evangelium eine solch große Rolle spielt. Und es ist einfach wunderbar, wie in vielfältigen Variationen gezeigt wird, wie diese Angst und der Zweifel umgewandelt werden können in Glauben und Widerstandskraft. Es wird deutlich, dass dies geschehen kann in den Gemeinden von Frauen und Männern, die einander unterstützten, die einander trugen und die darin eine Kraft erfuhren, die sie gegenüber der vielfältigen Bedrängnis stark machte. Von einer solch gegenseitigen Stärkung angesichts des Todes, von Solidarität inmitten von Trauer und Angst, erzählt auch unsere kleine Szene. Vier Frauen, vielleicht sind es nur drei, und ein Mann stehen beim Kreuz und halten beim sterbenden Jesus aus. Die Szene ist sehr viel dramatischer geschildert als in den synoptischen Evangelien. Bei Markus zum Beispiel heißt es einfach, die Frauen sahen aus der Ferne zu. Das ist den historischen Gegebenheiten wahrscheinlich angemessener, weil Frauen und Männer, die sich aus politischen Gründen mit Hingerichteten solidarisierten, selbst Gefahr liefen, als Sympathisanten verhaftet zu werden. Aber auch in der Variation im Johannesevangelium unterm Kreuz ist diese extreme Bedrohung durch die römischen Herrscher immer mitzudenken. Immerhin, inmitten dieser Bedrohung zeigt jetzt Johannes diese kleine Widerstandsgemeinschaft von Frauen und Männern, die untereinander und mit dem sterbenden Jesus in Verbindung bleiben. Es sind Menschen, die in einer besonderen Beziehung zu Jesus stehen. Drei von ihnen spielen auch sonst eine herausragende Rolle. Maria aus Magdala, sie wird am Ostermorgen als erste das leere Grab Jesu entdecken. Dann die Mutter Jesu, sie trägt im Johannesevangelium keinen Namen. Schließlich der Jünger, den Jesus liebte, auch er im Johannesevangelium ohne Namen. Diese beiden Namenlosen erhalten dann die Aufmerksamkeit Jesu. Jesus hier, typisch für das Johannesevangelium, bleibt bis zum Schluss der Souverän seines Schicksals. Er, der Sterbende, kann sich der Mutter und dem Freund noch zuwenden, bis er dann zum Schluss sagen kann, es ist vollbracht. Die Personen im Johannesevangelium sind nie nur individuelle Menschen, sondern sie weisen über sich hinaus. So auch jene beiden, die ohne Namen sind und die damit in gewisser Weise zu Rollenträgern werden. Ist das jetzt symbolisch gemeint mit ihnen? Nur symbolisch? Zum Beispiel, dass gemäß der katholischen Tradition hier die geistliche Mutterschaft Mariens als Mutter der Kirche begründet würde, oder dass hier die neuen Verwandtschaftsbeziehungen zwischen der Mutter und dem Freund Jesu, dass damit die eschatologische Familie Jesu betont würde. Ich möchte heute den Text eher verstehen vor dem Hintergrund der tödlichen Bedrohung, der erzählten Situation der Hinrichtung Jesu, wie auch der bedrohten Situation der johannäischen Gemeinde. Die Szene ist ja in einer Situation angesiedelt, wie sie furchtbarer nicht sein könnte. Jesus ist gekreuzigt, Jesus ist hingerichtet als politischer Aufrührer, so wie Pilatus es auf das Schild am Kreuz hat schreiben lassen. Die Gewalt des Unrechtssystems ist präsent. Sie ist spürbar in der Gestalt der römischen Soldaten. Sie führen die Hinrichtung aus und teilen dann die Kleider Jesu unter sich auf. Der gekreuzigte Jesus selbst wird in kurzer Zeit sterben. In dieser Szene erzählen die Christinnen und Christen der Johannesgemeinde zum einen die schreckliche Erfahrung des Todes Jesu. Sie bringen aber auch ihre eigene bedrängte Situation unter den Römern zum Ausdruck. Eigentlich werden sie von den Unterdrückern zu Opfern und Objekten gemacht und ihre Handlungsmöglichkeit beraubt. Sie können nun mal unter dem Kreuz nichts mehr ausrichten. Aber in dieser Situation werden sie für einen Moment zu Subjekten ihres Handelns. Sie bleiben nicht in ihrer Ohnmacht und Erstarrung, sondern sie lassen einen Augenblick Solidarität, Verbundenheit und Fürsorge sichtbar und spürbar werden. Es entsteht so eine Alternative zu Gewalt und tödlicher Bedrohung. Denn angesichts dieser tödlichen Gewalt sind sie untereinander und mit dem sterbenden Jesus verbunden. Angesichts der drohenden Zerschlagung der Jesusgruppe, beziehungsweise später dann der johannäischen Gemeinde, bleiben sie untereinander verbunden. Angesichts des Drucks zum Aufgeben und zur Anpassung sorgen sie weiter füreinander. In der dunklen Stunde des Todes, des Abschieds und der Trauer bleiben diese Frauen und Männer sowohl mit dem Sterbenden als auch untereinander verbunden. Ja, sie lernen diese Verbundenheit erst wieder neu mit dem Tod. Solche Solidarität und Wechselseitigkeit inmitten von Trauer und Angst ist ein Zeichen des Lebens, ein Zeichen der Liebe, ein Zeichen der Verbundenheit und der Gegenseitigkeit, aus der Kraft und Trost wachsen können. Das ist ein Trost, der aus der gemeinsam durchlebten Trauer erwächst. Eine Trauer, die sich von wechselseitiger Verbundenheit und Solidarität verwandeln lässt in neue Hoffnung und neues Leben. Und in solchen Erfahrungen von Beistand und Verbundenheit angesichts von Trauer und Tod hat dann auch das Bild von Gott als einer tröstenden Mutter seinen Ort. In Jesaja heißt es: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden.
Auch viele Frauen waren dort und sahen von Weitem zu. Sie waren Jesus von Galiläa aus nachgefolgt und hatten ihm gedient. Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und des Josef, und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Gegen Abend kam ein reicher Mann aus Arimathäa namens Josef. Auch er war ein Jünger Jesu. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, ihm den Leichnam zu überlassen. Josef nahm den Leichnam und hüllte ihn in ein reines Leinentuch. Dann legte er ihn in ein neues Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Er wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging weg. Auch Maria aus Magdala und die andere Maria waren dort. Sie saßen dem Grab gegenüber.
Diese Erzählung über das Begräbnis Jesu stammt nun aus dem Matthäusevangelium. Da naht das Pascha-Fest. Offenbar hatte die Kreuzigung die religiösen Hochgefühle der Menge nicht weiter gestört. Da hatten sie ja noch alle kreuzige ihn geschrien. Aber jetzt naht das Pascha-Fest und da stört wohl ein verwesender Leichnam am Kreuz. Josef von Arimathäa verhindert, dass der Leichnam Jesu irgendwo hingeworfen wird, verscharrt oder von Tieren gefressen wird. Er begräbt ihn in einem Felsengrab. Zupackend und pragmatisch hat er Jesus die letzte Ehre erwiesen, rollt den Stein vor den Eingang und geht weg. Und Maria aus Magdala und die andere Maria bleiben gegenüber vom Grab sitzen. Sie werden miteinander getrauert haben, jetzt, wo der Stein vor dem Felsengrab brutal die Endgültigkeit der Trennung von Jesus greifbar gemacht hat. Ob die beiden Frauen wohl miteinander geredet haben, ob sie miteinander geschwiegen haben, wir wissen es nicht. Immerhin hat die Tat des Josef von Arimathäa es ermöglicht, dass sie bei allem Entsetzen wenigstens ein kleines bisschen in eine Art geordnete Situation mit dem Tod ihres Rabbis und Freundes kommen konnten. Er hat ein würdiges Begräbnis ermöglicht, sodass wir uns vorstellen können, dass daraus auch die beiden Frauen mit ihrem Beieinandersitzen am Grab Trost miteinander und aneinander gefunden haben könnten, dass zwischen ihnen Vertrautheit gewachsen sein mag, das Gefühl, sich aufeinander verlassen zu können. Das ist der Trost, den laut dem Johannesevangelium Jesus selbst den Frauen und seinem Lieblingsjünger gespendet hat. Und der Trost, den sie sich dann, indem sie eine Familie wurden, gegenseitig spenden konnten. Manch einer und eine von uns durfte ein solches Miteinander der Überlebenden, ein solches sich gegenseitig trösten nach dem Tod eines geliebten Menschen schon erfahren. Für andere Familien dagegen mag der Tod eine Familie fast zum Zerbrechen bringen, unterschiedliche Arten zu trauern, Beziehungen, die sich durch einen Tod verändern, Streitigkeiten. All das und noch mehr kann Menschen an den Rand ihrer Belastbarkeit bringen. Dagegen die umgekehrte Erfahrung, ein Tod, so schmerzhaft und einschneidend er auch ist, er kann eine Familie erst oder wieder zusammenbringen. Die gemeinsame Erfahrung der Trauer, des Schmerzes und der Erinnerung kann sich wie ein Band um eine Familie oder um eine andere Gemeinschaft legen und sie einen. In dieser Erfahrung gemeinsamer Trauer, weil der Verstorbene auch für andere wichtig war, kann ein ganz großer Trost liegen. Oder es kann geschehen, dass Beziehungen unter den Hinterbliebenen, die bislang auf den oder die Verstorbene ausgerichtet waren, neu wachsen oder anders wichtig werden. In der Erfahrung des Todes und der Trauer können Menschen lernen, beieinander zu bleiben und einander beizustehen. Wenn neue Beziehungen wachsen, kann dies auch helfen, einen geliebten Verstorbenen loszulassen und langsam, ganz langsam wieder Schritte ins Leben zu wagen. Und in diesem Trost, den Jesus denen gibt, die bei ihm ausharren, den sie sich dann untereinander spenden können, verstehen wir dann auch das Wort Jesu: Gott ist nicht ein Gott der Toten, er ist ein Gott der Lebenden.